Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen heute am Morgen. Wir gehen ja in dieser Weihnachtszeit auf Weihnachten zu und wir sind heute im zweiten Teil von unserer Serie Jesus, der heruntergekommene Gott. Und wenn man so auf Weihnachten zugeht, dann stellt man sich ja oft die Frage, ja, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Vielleicht hat mancher von uns auch so eine nette Mutter, wie ich das habe, dann bekommt man einen Wunschzettel sogar. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Manche Leute sagen dann, ja, einfach was Schönes. Andere sagen dann, ja, das, was man brauchen kann, das sind dann eher die Männer. Die schenken ja dann auch dementsprechend so, was man brauchen kann, zum Beispiel Küchenmaschinen. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Man kann die Frage auch an unser Leben stellen. Was wünsche ich mir für mein Leben, diese Weihnachten? Einfach was Schönes oder was ich dringend brauche? Das Schöne an Weihnachten ist ja das mit den Geschenken, aber wir sollten nicht vergessen, dass auch Gott uns in dieser Weihnachtszeit beschenken will. In all dieser Schenkerei hat auch Gott für uns persönlich ein Geschenk parat und wir möchten zusammen einen Text lesen, in dem Gott uns zeigt, wie dieses Geschenk aussieht. Und wir wollen lesen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha. Das ist ziemlich am Ende des Alten Testaments, damit wir das etwas schneller finden. Und zwar lesen wir gemeinsam aus Micha 5, die Verse 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Soweit der Prophet Micha. Wir wollen heute diesem Text entlang gehen und schauen, was hat Gott für ein Geschenk parat für uns. Und wir können diesen Text eigentlich in drei große Teile einteilen. Es sind eigentlich drei Fragen, die hier beantwortet werden. Die erste Frage ist, was schenkt uns Gott? Es ist hier von einem Herrscher die Rede. Was schenkt uns Gott zu Weihnachten? Das ist die erste Frage. Und dann die zweite Frage, wann kommt dann dieses Geschenk? Und die dritte Frage, wie sieht das dann aus, wenn dieser Herrscher kommt? Und wir wollen gerade anfangen mit dem ersten Teil, wo wir in Vers 1 lesen. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Es wird hier also ein Herrscher verheißen. Gott verspricht dem Volk einen Herrscher. Und man muss wissen, das Volk Israel zu der Zeit vom Prophet Micha, die waren nicht so zufrieden mit ihren Herrschern. Die Herrscher damals, ja, man kann das nicht anders sagen, die waren einfach dekadent. Dem Volk ging es eigentlich sehr schlecht, das Volk war arm und wir wissen aus der Archäologie, dass sogar die Knechte des Königs Siegelringe hatten aus Edelstein. Und diese Könige damals, diese Herrscher, die ließen sogar Kinder opfern für irgendwelche anderen Götter. Das waren die Könige zur damaligen Zeit. Und der Prophet Micha schreibt einige Kapitel vorher an diese Herrscher, kritisiert er sie und sagt, ihr schneidet die Haut und das Fleisch von den Knochen des Volkes und ihr fresst das Fleisch meines Volkes. Die Oberschicht lebte auf Kosten der Armen. Das waren die Herrscher damals. Und wir können uns nur vorstellen, wie sehnsüchtig das Volk gewartet haben muss auf einen neuen Herrscher. Wenn wir uns vorstellen, unser Bundesrat, der würde von unseren Steuergeldern sich irgendwelche Lamborghinis und Ferraris kaufen. Ja, da Da würden wir uns auch einen neuen Herrscher wünschen. Die Leute sehnten sich nach einem neuen Herrscher. Und Micha sagt, es kommt dieser neue Herrscher und er wird geboren in Bethlehem. Ja, Bethlehem war ja die Stadt, in der der König David geboren wurde. Und David war in Israel so etwas wie das Idealbild von einem König. Er war eigentlich der beste Herrscher, den Israel je gehabt hatte. Und jetzt sagt Micha, aus diesem Bethlehem kommt der zweite Davidskönig. Es ist der Messias, von dem hier die Rede ist. Und man muss ja wissen, dieser Messias wurde im Alten Testament angekündigt und er herrscht zuerst über Israel und wie wir dann später sehen, auch über die ganze Welt. Und Bethlehem, ja, wir sind uns ja gewöhnt, ja, dieser Herrscher Messias, der wird in Bethlehem geboren, aber eigentlich ist das gar nicht so selbstverständlich. Bethlehem war irgendein Provinzstädtlein. Man muss sich das mal bewusst machen. Die Großstädte damals, das waren Jerusalem, Samaria, sowas wie heute New York ist oder so. Aber Bethlehem, das war eigentlich ein Kaff. Irgendein Dörflein. Und jetzt sagt Micha, aus diesem Bethlehem kommt der Messias. Aus diesem Provinzstädtlein, aus diesem Kaff. Und ich stelle mir nur vor, wie die Leute damals gedacht haben, was? Bethlehem? Von dort kommt der Messias. Wieso nicht in Jerusalem? Dort steht doch der Tempel. Was soll aus diesem Kaff schon Gutes kommen? Und so denken wir Menschen immer, oder? Was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Was soll das in Bethlehem? Was soll Gott schon mit meinem Leben anfangen? Ich bin doch nur geboren in, weiß doch auch nicht, den schönen Wert oder so. Was will Gott mit meinem kleinen Leben schon anfangen? So denken wir Menschen, aber Gott denkt eben anders. Gott schickt eben den Herrscher der ganzen Welt nach Bethlehem. Gott braucht keine Superhelden, nein. Gott kann aus Kleinem Großes machen. Das ist ja das Geniale an Weihnachten. Gott schickt seinen Messias nach Bethlehem. Und genauso musst du nicht in einer Weltstadt geboren sein. Und du musst nicht das Gefühl haben, ja, du bist der Beste. Auch wenn du denkst, ich habe doch gar nicht so viel Gaben. Ich bin doch nicht so talentiert. Gott kann aus deinem Leben etwas Großes machen. Ich denke zum Beispiel an meine Sonntagsschullehrerin. Die hat sich auch nicht so großartig gefühlt. Die dachte auch immer so, ah ja. Aber in meinem Leben hat das einen riesigen Unterschied gemacht. Ohne sie würde ich wahrscheinlich heute Morgen niemals hier stehen. Ein kleiner Einsatz in der Gemeinde kann für andere Personen einen ewigen Unterschied machen. Denk nicht, ah, was habe ich schon für kleine Gaben. Nein. Gott kann dein Leben nehmen und etwas Wunderbares daraus machen, so wie er aus Bethlehem den Herrscher der ganzen Welt geschickt hat. Und jetzt lesen wir weiter über diesen Herrscher, dessen Ausgang, heißt es hier, von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Dieser Herrscher aus Bethlehem, das ist nämlich nicht nur irgendein König. Nein, Micha sagt hier, es ist kein normaler König, sondern er existiert von Anbeginn der Welt an. Das heißt, er wird zwar in Bethlehem geboren, aber er lebt schon, bevor überhaupt diese Welt existiert. Es ist ein König, der seit Ewigkeiten an lebt. Und jetzt wollen wir weitergehen und die zweite Frage anschauen. Wann wird dann dieser König kommen? Wir lesen dann im Text weiter. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Micha sagt hier dem Volk ganz klar, die Zeit ist noch nicht da. Und was hier mit Plage gemeint ist, das ist die Vertreibung des Volkes Israel. Israel wurde von den Babyloniern und von den Assyrern eingenommen. Die Stadt Jerusalem und der Tempel wurde zerstört. Das Volk wurde geplagt und das Volk wurde weggeführt in den Osten, nach Assyrien, nach Babylonien. Seht, und das war für das Volk Israel der absolute Tiefpunkt. Das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, war verloren. Sie waren irgendwo weg vom Tempel, weg von Jerusalem. Der absolute Tiefpunkt. Der Messias ist noch nicht da. Und wir sind irgendwo weg von der Heimat. Aber Micha sagt hier schon voraus, bevor überhaupt dieses Exil kam, sagt Micha schon voraus, aber danach kommt dieser Messias. Haltet durch. Gott wird den König schicken. Bleibt dran. Gott schickt seinen König nach dieser Vertreibung. Und wahrscheinlich hatten die Leute dann gedacht, ha, was soll das? Micha, schau dir doch mal unsere Situation an. Schau dir doch mal an, wie es uns geht mit diesen Königen. Und dann, als sie dann im Exil vielleicht diese Texte lassen, was soll das? Was soll Gott schon da noch machen können? Wenn wir so weit weg sind und wir denken vielleicht manchmal gleich, schau doch mal meine Situation an, Gott. Was soll da schon noch Gutes rauskommen? Aber das Schöne ist, wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann wissen wir, Gott hat sein Versprechen eingehalten. Dieser Messias, der versprochen wurde, dieser König, er kam. Wir lesen im Galater 4, Vers 4 im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott sein Versprechen eingelöst. Und Jesus Christus, dieser versprochene Herrscher, wurde in Bethlehem geboren. Genauso, wie Gott es versprochen hatte. Gott hält seine Versprechen. Und wenn das Volk es auch nicht glauben konnte, Gott hat sein Versprechen gehalten. Und Micha hat das gewusst. 750 Jahre vorher lebt dieser Micha und er kündigt das an. Gott verspricht einen Herrscher 700 Jahre vorher und er hält sein Versprechen. Und so ist eben Gott, dass er jedes Versprechen hält. Und die Menschen denken, ja, Gott, was soll das? Aber Gott hält sein Wort. Das ist Gott. Gott hält sein Versprechen. Und auch wenn du denkst, deine Situation ist ausweglos. Wir Menschen, wir sind ja auch immer noch auf dieser Welt. Wir leiden genauso wie das Volk damals. Unter Unterdrückung und Krankheit. Und gerade an Weihnachten, vielleicht gibt es viele Leute, die auch trauern, die sich auch einsam fühlen an Weihnachten, weil sie niemanden haben. Und in dieser Situation können wir hier hinschauen und wissen, Gott hält sein Versprechen. Bleib dran, lass dich nicht unterkriegen, halte daran fest. Gott hat sein Versprechen noch immer gehalten und er wird auch in deinem Leben das Versprechen halten, das er dir gegeben hat. Das ist die Bibel, das ist, was Gott tut. Auch das Versprechen der Ewigkeit, das Leben nach dem Tod, das ist ja nicht irgendwie ein Positiv-Denken-Gedanke, damit man sich besser fühlt, damit man irgendwie wegkommt aus dieser schlechten Situation. Das Leben nach dem Tod ist doch nicht irgendwie so eine Wohlfühltherapie. Nein, es ist eine Verheißung Gottes und Gott wird dieses Versprechen einhalten. Wenn Gott sagt, dieser Tag kommt, an dem ich jede Träne von deinen Augen abwische, dann kommt dieser Tag. Gott hat sein Versprechen gehalten. Jesus ist gekommen und Jesus wird ein zweites Mal kommen. Gott lässt kein Versprechen uneingelöst. Keine Verheißung wird uneingelöst bleiben. Und wenn wir in deinem Text weiterlesen, dann sehen wir, wie das zustande kommen wird. Das heißt dann, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Das ist der Zeitpunkt, wenn diese Frau den Messias auf die Welt bringt. Dieser ewige Herrscher, der verheißen wird, dieser König, dieser Messias, der wird kommen, ja, mit Glitzer und mit Glamour. Und dann rollen wir in Jerusalem den roten Teppich aus und dann wird er eintreten. Nein! Dieser ewige Herrscher wird kommen mit einer ganz normalen Geburt. Ich war noch nie bei einer Geburt dabei, wahrscheinlich haben das einige von uns schon erlebt. Ja, ich habe mir sagen lassen, das ist nicht so Glitzer-Glamour. Da ist kein roter Teppich. Nein, das ist Blut, Schweiß und Tränen. Ja, natürlich ist eine Geburt auch schön, weil ein Kind auf die Welt kommt, aber das ist auch vor allem schmerzhaft. Seht, und so kommt Gott auf diese Welt. richtig heruntergekommen. Das ist Gott, weil er sich eben in unsere Situation hineinlässt, weil er eben deine Situation kennt. Er kennt deine Situation, weil er auf dieser Welt lebt, gelebt hat, wie wir auch. Seht, Gott kommt zu uns herunter, das ist Weihnachten. Und jetzt wollen wir den dritten Teil noch anschauen, die dritte Frage. Ja, wie wird es dann sein, wenn dieser Herrscher kommt? Und wir lesen dort zu Beginn, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Der Rest der Brüder, das meint hier der Rest von der Weltbevölkerung. Zur damaligen Zeit hatte ja nur das Volk Israel eine Beziehung zu Gott. Nur die Israeliten konnten mit Gott Kontakt haben. Und jetzt sagt Gott hier, wenn dieser Messias kommt, dann wird diese Trennung aufgehoben. Jeder Mensch auf der Welt wird die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit Gott zu haben. Wir sehen hier, wie wichtig es Gott ist, dass es eine Einheit gibt. Nicht mehr nur das Volk Israel, nein, die ganze Welt, der ganze Globus hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Einheit. So wie Gott drei Personen ist, aber doch eins, so sollen wir eins sein. Und ich denke, das ist auch gerade für unsere Gemeinde doch immer wieder wichtig, dass wir sehen, wir sind ein Leib, weil wir einen Herrscher haben. Wir sollen nicht unterscheiden zwischen links und rechts, groß und klein, arm und reich, alt und jung. Nein, wir sind ein Leib, weil wir eben einen Herrscher haben. Es gibt keine Trennung mehr. Und genauso auch mit den Christen auf der ganzen Welt. Wir sind ein Leib. Deshalb schicken wir Pakete nach Polen, weil wir eben ein Leib sind. Gott liebt die Einheit. Und dann lesen wir weiter, wie dieser Herrscher kommt. Es heißt dann, er aber wird auftreten. Und dieses Wort auftreten hier im Hebräischen kann man auch übersetzen mit bleiben. Das ist dasselbe Wort. Das heißt, dieser Herrscher wird auftreten, aber er wird auch bleiben. Das ist nicht irgendein König, der kommt nach 5 Jahren, dann gibt es einen Putsch, ist er weg vom Fenster. Nein, das ist ein König, der stirbt nicht. Nein, dieser König ist gekommen, um zu bleiben. Der König ist von aller Ewigkeit an und er wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Das ist der König, den Gott uns schickt. Ein ewiger Herrscher. Und was tut dieser ewige Herrscher? Wir lesen es. Und er wird weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Er wird weiden. Er wird das tun, was ein Hirte tut. Dieser ewige Herrscher, das ist kein Politiker, das ist kein Machtmensch. Nein, dieser König ist ein Hirte. Es ist ein Hirte und er wird sein Volk weiden. Und das wird er weiden in der vollen Macht und in der vollen Autorität Gottes. Das heißt, es ist eigentlich Gott selber. Er hat die volle Macht Gottes. Gott schickt uns einen Hirten. Das ist das Geheimnis dieses Textes. Gott schenkt uns zu Weihnachten einen Hirten. Und jetzt denken vielleicht manche von uns, ja, einen Hirten. Gibt es den Beruf überhaupt noch? Also, wir hätten ja alles Mögliche brauchen können, oder? Vielleicht jemanden, der unsere Wirtschaft wieder mal auf Vordermann bringt. Oder vielleicht jemanden, der bei uns zu Hause wieder mal putzt. Ja, wir hätten ja alles Mögliche brauchen können, aber einen Hirten? Gott schenkt uns einen Hirten. Wieso? Hätten wir nicht noch mehr Technologie brauchen können? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Das neue iPad, ja, das ist auch schön. Aber brauchen wir wirklich noch mehr Technologie? Seht, wir leben in einer Zeit, in der wir heutzutage innerhalb von Sekunden jeden Menschen erreichen können. Wir können ein Bild machen von uns, von unserer neuen Frisur oder was wir gerade essen. Und da kann ich das schicken. Ah, schön. Ja, ich esse auch gerade Erbsen. Ja. Seht, wir können innerhalb von Sekunden jeden Mensch erreichen. Und doch gibt es so viele Menschen, die sich einsam fühlen. Ist uns das mal aufgefallen? Wir brauchen einen Hirten, der uns Gemeinschaft schenkt. Ja, und wir können heutzutage innerhalb von Sekunden alles Mögliche herausfinden. Ja, jede Information ist zugänglich. Es gibt eigentlich keine offenen Fragen mehr. Und doch, wenn wir mit den Leuten sprechen, dann merken wir, die einfachsten Fragen haben wir nicht geklärt. Was willst du mit deinem Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Wir haben die größte Wissensmenge, die die Menschheit je hatte. Und doch bleiben diese Fragen offen. Wir brauchen einen Hirten, der uns führt. Und wir leben in einer Welt, die leidet. Und wir alle wissen das. Wir wissen alle, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Und all diese Technologie hat genau nichts geändert. Seht, wir leben in einer Welt, die von Sünde geplagt ist. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaltet vielleicht mal das Radio an. Aber in unserer Welt leiden wir. Es gibt Krieg, es gibt Sünde, Hass, Lügen, Betrügen, Intrigen und wir kennen das alle. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir heute Morgen mal ganz ehrlich sind mit uns selber, dann müssen wir zugeben, der Krieg, ja, der fängt nicht in Syrien an. Der fängt nicht nur in der Ukraine an, sondern er fängt an in unseren eigenen Herzen. Er fängt an in unserem eigenen Vorgarten. Wenn wir denken, ja, unser Nachbar, dessen Baum schon wieder über unseren Gartenzaun wächst. Und diese Leute, die zuerst in den Bus einsteigen, bevor ich aussteigen kann. Seht, da fängt der Hass doch an. Mit unseren kleinen Kriegen. Mit unseren kleinen Lügen, die wir unseren Liebsten erzählen. Seht, wir haben keine Lösung für diese Sünde. Und deswegen schickt uns Gott einen Hirten und er sagt, ich schicke eine Lösung für die Sünde. Die Bibel sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Seht, Gott schickt einen Hirten, um das Problem zu lösen, das niemand lösen kann sonst, die Sünde. Jesus kam als kleines Kind auf diese Welt und er schaffte es als Einziger, ein Leben zu führen, ohne seinen Nachbarn zu hassen, ohne jemanden anzulügen, ohne diese Kleinkriege zu führen. Und am Schluss dieses Lebens hatte er keine einzige Sünde begangen. Und dann sagte er, jetzt kann ich das Problem lösen. Jetzt kann ich dein Problem lösen, das du nicht lösen kannst, die Sünde, unter der du leidest. Und er hat gezahlt für diese Sünde, nämlich am Kreuz von Golgatha. Weil er keine Sünde hatte, konnte er die Sünde der Welt auf sich nehmen. Und als er starb, hat er bezahlt für die Sünden der ganzen Welt. Seht, dieser Hirte zahlt für deine Sünde. Das ist genau das, was wir Menschen brauchen. Jeder Mensch braucht diesen Hirte. Und das Schöne ist, dass dieser Hirte heute lebt. Du kannst eine Beziehung haben zu diesem Hirte, weil er nicht nur bezahlt hat, weil er nicht nur gestorben ist, sondern weil er auferstanden ist. Er lebt heute. Dieser Hirte lebt heute und du kannst eine Beziehung zu ihm haben. Und wir brauchen diesen Hirten alle. Auch ich brauche den, weil ich jeden Tag neu diese Versöhnung brauche. Und ich kann einfach zu Jesus gehen und sagen, es tut mir leid, ich habe diese Sünde in meinem Leben. Und das nennt die Bibel Buße tun. Und dann wird Jesus dir vergeben. Und dann wird man ein Kind Gottes. Dann werden wir hinzugefügt zu dieser Herde dieses Hirten. Wir werden ein Kind Gottes. Und das ist das, was wir brauchen. Einen Hirten, der uns ein neues Leben schenkt. Wir brauchen einen Hirten, wegen unserer Zerbrochenheit, wegen unserer Krankheit. Und Jesus ist der beste Hirte, den es gibt. Wir kennen ja viele Hirten heutzutage, Politiker, mit ihrem Fähnlein. Ja, lauft mir nach, wählt meine Partei. Oder Firmenbosse, die sagen, ja, wir haben jetzt das Produkt, das die Welt braucht. Ja, so viele menschliche Hirten. Und die Leute laufen den Hirten hinterher. Und irgendwann landen alle diese Hirten im Grab. und sie vermodern und verrotten. Seht, das ist das Problem mit diesen Hirten. Sie sterben. Es sind menschliche Hirten. Jesus ist der beste Hirte, weil er den Tod besiegt hat. Er ist der Hirte, der lebt. Und er ist der Hirte, der dich liebt. Habt ihr schon mal einen Politiker gesehen, der für sein Volk stirbt? Habt ihr schon mal einen Firmenboss gesehen, der für seine eigenen Kunden bezahlt? Seht, die sind alle nur an ihrem eigenen Vorteil interessiert. Aber Jesus ist der Hirte, der anders ist, weil er nämlich sagt, ich gebe mein Leben für dich. Ich lasse mein Leben für dich. Ich zahle für dich. Das ist ein Hirte. Und manchmal tut es uns gut, dass wir diese falschen Hirten aus unserem Leben wegtun. Dass wir uns auf diesen einen Hirten konzentrieren. Dass wir eben nicht diesem Chef nachlaufen, der von uns erwartet, so viel zu arbeiten, dass unsere Familie darunter leidet. Dass wir auf den besten Hirten schauen. Dass wir eben nicht auf diese falschen Hirte, falsche Freunde hören, die uns ständig auf Abwege bringen, sondern dass wir Jesus hinterherlaufen. Seht, und manche Leute wollen sogar ihr eigener Hirte sein. Ja, ich bin doch ein aufgeklärter Mensch, 21. Jahrhundert, ich weiß doch, was gut für mich ist. Du weißt nicht mal, was morgen in der Zeitung steht. Denkst du, es ist wirklich gescheit, dass du dein eigener Hirte bist? Seht, Jesus Christus ist der allmächtige Hirte. Und jetzt kommen wir zum Schluss des Textes. Und dort erhalten wir einen Ausblick. Es heißt dort, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Das ist ein Ausblick in die Zeit, wenn dieser Hirte zurückkommt. Es heißt hier, dass Friede sein wird. Jesus wird herrschen über die ganze Welt und seine Herrschaft wird endgültig sein bis in alle Ewigkeit. Und er wird der Friede sein. Das, was wir Menschen nicht schaffen, das schafft Jesus. Er schafft Frieden. Was heißt Friede? Friede heißt, dass eine komplette Wiederherstellung der Beziehung des Menschen zu der Schöpfung, zur Natur, auch eine Wiederherstellung der Beziehung zu den Mitmenschen und eine Beziehung zu Gott. Das heißt Friede. Friede heißt Ende von Krankheit, von Sünde, Ende des Todes. Und jetzt kommt die Frage an uns. Ja. Was tun wir jetzt damit? Was machen wir jetzt? Ich habe heute Morgen bewusst keine To-Do-Liste, keine Anweisungen. Ich möchte heute Morgen nicht sagen, ja, A, B, C. Nein, das ist ja das Schöne an Weihnachten, dass es eben Gott tut. Ich sage dir nicht, was du tun musst. Nein, aber ich sage dir, Gott hat es getan für dich. Es ist nicht, dass du Gott irgendwie beschenken müsstest. Nein, Gott hat sich für dich verschenkt. Gott selber schenkt sich uns an Weihnachten. Und ich möchte heute Morgen nicht irgendeine Anweisung geben. Nein, das wäre viel zu schade. Nein, du musst nichts tun. Heute Morgen können wir einfach auf Gott schauen und sagen, dieser Hirte, den schaue ich an. Dem vertraue ich. In all meinem Stress an Weihnachten, in all den Kämpfen, in all dieser Einsamkeit, muss ich nichts selber tun. Nein, ich kann einfach auf diesen Hirten schauen. Dieser Hirte führt mich. Er schenkt mir Kraft. Dieser Hirte erlöst mich. Und für all meine Herausforderungen, für all meine Probleme, gibt dieser Hirte mir die Kraft. Wir haben heute gesehen, Micha kündigt ein Geschenk an, einen Herrscher, 700 Jahre vorher. Und Gott hat diese Verheißung eingelöst. In Jesus Christus kam ein Hirte. Er wurde in Bethlehem geboren. Und dieser Jesus Christus ist der beste Hirte. Es ist nämlich genau der Hirte, den wir Menschen brauchen. Der für unsere Sünden stirbt und der uns ein neues Leben schenkt. Und wenn wir zurückkommen zu unserer Frage vom Anfang, was wünschen wir uns zu Weihnachten? Dann hoffe ich, dass wir doch dieses Geschenk zu Weihnachten annehmen. Diesen Hirten. Er schenkt dir ein neues Leben. Er schenkt dir eine aufgeräumte Vergangenheit, nämlich Vergebung deiner Sünden. Und er schenkt dir eine ewige Zukunft. Wollen wir diese Weihnachten uns entscheiden, zu diesem Hirten zu kommen? Amen. Jesus, wir danken dir, dass du dir nicht zu schade warst, im Himmel zu bleiben, sondern auf diese Erde zu kommen und für uns ein Leben in diesem Schmutz, in diesem Leid zu leben. Und dass du dich für uns hingegeben hast am Kreuz. Dass wir wissen dürfen, wir haben einen Hirten, der uns liebt. Ein Hirten, der für uns stirbt am Kreuz, der bereit war, alles zu geben, damit wir leben können. Und Jesus, ich bitte dich für all diese Menschen in der Weihnachtszeit, die sich so fühlen wie das Volk damals, die denken, Gott, was soll das? Die vielleicht unter Stress leiden und die sich einsam fühlen, die alleine sind. Jesus, du bist der Hirte, der Gemeinschaft schenkt und wir können Gemeinschaft haben mit dir. Schenke diesen Menschen Trost. Und Jesus, die Menschen, die Orientierung brauchen in dieser Weihnachtszeit, die nicht wissen, wohin, sei ihr Hirte. Jesus, schenk, dass sie dich erkennen, dass sie wissen dürfen, es gibt einen Hirten, der mich nicht in die Irre führt. Einen Hirten, der besser ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Herr Jesus, ich bitte dich für diese Menschen, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie dich als Hirten erleben dürfen. Und so bitten wir, Jesus, auch für diese Gemeinde, dass wir in dieser Weihnachtszeit auf dich schauen dürfen und dieses Geschenk, das du uns bereitet hast, dass wir es annehmen. Wir geben dir Ehre und wir danken dir, denn du bist der beste Hirte. Amen.